Räumen lassen, auch während die Veranstaltung läuft. Deswegen haben wir auch keine Garderobe mehr, weil die bringt man jetzt mit und zieht die Jacke an. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wer kann, der möge jetzt aufstehen. Ich lese die Schriftlesung zur heutigen Predigt. Ich lese aus der Einheitsübersetzung Johannes 5, 15 bis 18. Der Mann ging fort und teilte den Juden mit, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Daraufhin verfolgten die Juden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hatte. Jesus aber entgegnete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt, und auch ich wirke. Darum suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen Vater nannte und sich damit Gott gleich machte.
Ich bete. Lieber Gott, lieber Vater im Himmel, danke für dein Erschaffen dieser Welt, dass du der Schöpfer bist. Danke dir, Jesus, dass du der Erlöser bist. Und danke dir, Heiliger Geist, dass du bei uns bist, ganz nah. Und lass uns verstehen, was du uns heute jedem ganz persönlich sagen möchtest. Amen. Die Gemeindeleitung der Jerusalemer Stadtteilsynagoge war entsetzt. Sie war richtig entsetzt. Sie sagte: Wie kann Jesus das wagen, den heiligen Sabbat zu entweihen? Gott hat uns doch diesen Tag gegeben als Ruhetag, damit wir unser ständiges Aktivsein mal unterbrechen, damit wir mal merken, nee, wir leben nicht davon, dass wir ständig rödeln und machen und tun, sondern wir leben davon, dass Gott der Schöpfer ist und uns das Leben, diese Welt und alles überhaupt gibt. Dafür hat Gott uns doch diesen Tag gegeben, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir Gott danken. Und warum muss dieser Jesus ausgerechnet am Sabbat Leute gesund machen? Es geht doch noch einen Tag später. Was soll das? Das wäre ja so, wie wenn wir die Gottesdienstzeit von Sabbat auf Sonntag verleben würden. Geht ja gar nicht. Was antwortet Jesus? Jesus hat immer wieder die zu strenge Sabbatauslegung kritisiert. Er sagt, er ist für den Menschen da und nicht für den Sabbat. Der Mensch ist nicht für den Sabbat da. Aber hat immer wieder auch gesagt: Mensch, das, was ich am Sabbat tue, denkt mal nach, was das bedeutet. Wer darf denn das Sabbatgebot übertreten? Ja, Menschen dürfen es nicht übertreten, das ist klar. Der Messias ist Herr über den Sabbat, hat er mal gesagt, der Menschensohn. Und hier sagt er: Gott, mein Vater, wirkt bis auf den heutigen Tag, Klammer auf, inklusive Sabbat. Und so wirke auch ich, inklusive Sabbat. Das ist ein krasser Anspruch, den Jesus hier stellt. Und die Juden merken es richtig. Ja, Jesus stellt sich hier Gott gleich, absolut. Nur leider sagen sie sofort: Das kann ja nicht sein. Sie könnten ja auch drüber nachdenken: Kann es denn sein, dass das so ist? Wir konzentrieren uns mal auf den ersten Satz heute, diesen ersten Satz: Mein Vater ist noch immer am Werk, bis heute am Werk. Gott ist bis heute am Werk in dieser Welt. Und damit sagt Jesus uns was ganz, ganz Wichtiges, was wir ganz leicht vergessen. Ich bringe es mal in folgendes Bild: Gott ist viel mehr als nur ein Uhrmacher oder nur der Uhrmacher. Unsere Welt und unser Schöpfer, das ist das Thema dieser Gottesdienstreihe. Was heißt das, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist? Ja klar, es heißt, dass Gott am Anfang Himmel und Erde gemacht hat. Wie auch immer das genau abgelaufen ist und wie lange es auch gedauert hat, auf jeden Fall ist klar, alles, was existiert, alles, was ist, das kommt von Gott und nur von ihm, nur weil er das gesagt und gewollt hat und gemacht hat, deswegen gibt es diese Welt. Alles kommt von ihm, er ist der Schöpfer. Viele Menschen haben sich das so vorgestellt, gerade im 18. Jahrhundert, Gott ist der Uhrmacher. Und das Universum ist wie so eine Taschenuhr. Gott ist der Uhrmacher, der sich das ganz genau ausgedacht hat, der ganz genau, ganz fein diese Zahnrädchen zusammengesetzt hat und es perfekt gemacht hat, das Ding läuft. Genial ausgedacht. Bis heute, Taschenuhr ist was Beeindruckendes. Und es stimmt, ja, Gott hat sich diese Welt brillant ausgedacht. Die Wissenschaften entdecken das immer mehr, wie genau das alles abgestimmt ist und wie es passt. Aber dieser Vergleich mit der Taschenuhr hat eine ganz große Schwäche. Und die ist dann auch so zutage getreten im Laufe der Zeit. Denn wenn die Welt eine Taschenuhr ist, ja, dann läuft sie doch irgendwie von selbst, ohne Gott, oder? Dann macht sozusagen Gott nicht nur am siebten Tag Pause, dann macht er seit dem siebten Tag, seit der Schöpfung Pause, weil er sie so gut aufgezogen hat, dass sie seitdem von selbst läuft. Christen haben dann gesagt, ja, Gott ist der Uhrmacher, auf jeden Fall. Er müsste nicht mehr eingreifen, aber natürlich kann er doch noch eingreifen. Er hat das in Jesus getan und wenn er Wunder tut, dann greift er auch ein, na klar. Andere haben dann gesagt, ja Mensch, wenn Gott doch der perfekte Schöpfer ist, dann hat er das doch so perfekt gemacht, dann hat er sich alles schon im Voraus gedacht, dann braucht er gar nicht mehr eingreifen. Dann sind die Nächsten gekommen und haben gesagt, ja, Gott hat das so perfekt gemacht und so genau ein Zahnrädchen ins andere gefügt, er kann jetzt gar nicht mehr eingreifen. Das läuft wie eine Maschine, das ist determiniert, kausal determiniert, eins führt zum anderen. Da ist gar kein Platz mehr, dass Gott eingreifen könnte. So dachte zum Beispiel Rudolf Bultmann, der da gesagt hat, ja, wegen den Wissenschaften, die das so erforschen, wie das alles so läuft, deswegen können wir nicht mehr an Wunder glauben. Und ihr merkt, ne, so ein guter Vergleich, der hilft auf der einen Seite, der wird dann manchmal zu so einem schwierigen, dass der falsche Eindruck entsteht, Gott wirkt nur am Anfang und seitdem tut er nichts mehr. Seitdem läuft eigentlich alles von selbst und Gott lässt es laufen, lässt es laufen. Und ich fürchte, diese falsche Sicht, die prägt uns viel mehr, als wir denken. Auch wenn die meisten von uns natürlich sagen würden, natürlich kann Gott noch eingreifen, natürlich kann Gott noch Wunder tun, wir haben doch den Eindruck, ja, Gott hält sich doch irgendwie relativ zurück, oder? Läuft doch irgendwie alles so wie gehabt, wie gewohnt. Wo ist denn Gott? Ja, Gott will vor allem im geistlichen Bereich was tun, dass wir Christ werden, dass wir ihn ehren, dass wir seine Gebote einhalten. Aber mit der sonstigen Welt, in der wir so beruflich unterwegs sind, oder wenn wir da einen Stall wieder aufbauen müssen, da hat doch Gott relativ wenig mit zu schaffen seitdem. Aber diese Sichtweise ist falsch, das möchte ich dir heute sagen. Sie ist erstens falsch, auch von der wissenschaftlichen Sicht her. Schon leider zu Zeiten von Bultmann, er hat es leider nicht gemerkt, haben die Wissenschaftler erkannt, nein, die Welt ist kein Uhrwerk, die Welt ist keine Maschine. Sie ist nicht kausal determiniert, dass es am Anfang gesteuert wurde und seitdem kann man es vorher berechnen, wie es in Zukunft alles sein wird. Quantenphysik wurde da entdeckt, gemerkt, nein, es ist nicht determiniert. Und wenn es Gott gibt, dann kann er sehr wohl eingreifen. Da ist genügend Platz, wo Gott hineinwirken kann in diese Welt. Und viele Wissenschaftler glauben an Gott oder zumindest an etwas Göttliches. Einstein zum Beispiel. Ja, Wissenschaft und Gott schließt sie nicht aus. Aber vor allem passt diese Sichtweise nicht zur Bibel. Eben zu diesem Satz, den Jesus da sagt. Mein Vater ist noch immer am Werk. Können wir übersetzen, bis heute und morgen und. Bis ans Ende der Welt. Ja, wie ist Gott denn am Werk? Ja, einerseits in Jesus, ne? Und auch ich bin am Werk. Im Heiligen Geist, ja. Aber ich würde sagen, nicht nur da. Nicht nur als Erlöser. Nicht nur als Gottes Geist, sondern auch als der Schöpfer ist Gott bis heute am Werk. Martin Luther hat es mal schön formuliert, er hat ein besseres Bild gehabt als den Uhrmacher. Er hat gesagt, Gott ist wie ein Zimmermann, aber nicht wie der Zimmermann, der hingeht und die Scheune schön zimmert, dass sie hält, und dann geht er wieder weg, sondern er baut die Scheune und er bleibt, dabei. Er bleibt bei seinem Werk. Er lässt seine Werke nicht alleine. Er bleibt dabei. Gott ist gegenwärtig in dieser Welt und er handelt in dieser Welt. Und die Bibel nennt uns vor allem zwei Sachen, die Gott in dieser Welt als der Schöpfer tut bis heute. Das erste ist, Gott erhält diese Welt am Leben. Er hat sie damals geschaffen und seitdem hält er diese Welt am Leben. Sie ist nicht wie ein Uhrwerk, die ganz von alleine läuft und nichts mehr nötig ist. Sie läuft weiter, diese Welt, weil Gott sie am Laufen hält, weil Gott sie am Leben hält, weil er sich um sie kümmert. Und das steht ganz toll im Psalm 145, in vielen Psalmen. Der Herr ist gütig zu allen. Sein Erbarmen waltet über allen seinen Werken, allen seinen Geschöpfen. Danken sollen dir, Herr, all deine Werke und deine Frommen dich preisen. Sie sollen von der Herrlichkeit deines Königtums reden, sollen sprechen von deiner Macht. Der Herr stützt alle, die fallen und richtet die Gebeugten auf. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand und sättigst alles, was lebt, nach deinem Gefallen. Gott ist der Erhalter dieser Welt. Man könnte sagen, Gott ist ein Naturschützer. Einige hier sind Naturschützer. Die wollen diese Welt beschützen, bewahren. Die Hanstätter Orchideenwiese zum Beispiel. Oder Feuchtbiotope wiederherstellen. Super Sache. Ich würde sagen, Gott ist der größte Naturschützer überhaupt. Er bewahrt diese Welt am Leben. Er beschützt sie. Er erhält sie am Leben. Vielleicht ist das nicht so dein Vergleich. Dann könnte man sagen, Gott ist ein leidenschaftlicher Gärtner. Ihr wisst, es gibt zwei Arten von Gärtnern und Gärtnerinnen. Es gibt relativ leidenschaftslose Gärtner. Die machen was im Garten, wenn es wirklich sein muss. Wenn das Laub sich wirklich so auftürmt und das Gras so hochgewachsen ist, dass es gar nicht mehr geht, dann sagen sie, okay, jetzt muss es halt mal sein. Jetzt mache ich wieder was, dann habe ich wieder ein paar Wochen, Monate Ruhe. Und dann gibt es die leidenschaftlichen Gärtner, die sind den ganzen Tag in ihrem Garten unterwegs. Meine Oma war so jemand, auch mit Rollator. Den ganzen Tag durch den Garten, sich gefreut an dem, was da wächst. Und gesehen, das könnte man hier noch ein bisschen anders anlegen. Hier müsste man mal was machen. Und so die ganze Tag unterwegs. Und wo würde ich sagen, Gott ist gegenwärtig. Gott ist gegenwärtig als ein leidenschaftlicher Gärtner in dieser Schöpfung. Und ich nehme noch einen dritten Vergleich. Gott ist wie die Sonne. Wir reden ganz viel von Energiesparen. Weil wir könnten gar keine Energie sparen oder von Energie leben, wenn nicht die Sonne ständig Energie an uns verschwenden würde. Passivhaus oder sowas funktioniert nicht ohne Sonne. Gott ist wie die Sonne, der diese Welt das Leben gibt bis heute. So steht es zum Beispiel im Hebräerbrief über Jesus. Hebräer 1, 2 und 3. In dieser Endzeit hat er, Gott, zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben des Alls eingesetzt und durch den er auch die Welt erschaffen hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens und er trägt das All durch sein machtvolles Wort. Also Jesus hat Gott mit Gott zusammen die Welt erschaffen am Anfang und seitdem trägt er sie, erhält er sie, so wie die Sonne uns am Leben erhält. Gott ist der Schöpfer, der diese Welt und uns am Leben erhält. Und Gott tut noch etwas Zweites als der Schöpfer. Er begrenzt das Böse und das Leid. Das ist ein schwieriges Thema, ich weiß. Gerade wenn man gerade selber drin steckt. Aber wir denken manchmal, es ist eine falsche Alternative. Wir denken, entweder müsste Gott alles Leid und alles Böse verhindern. Das ist die eine Alternative oder die zweite Alternative. Gott tut gar nichts. Gott lässt alles geschehen. Und wir alle wissen, die erste Alternative ist falsch. Gott verhindert nicht alles Böse. Er lässt auch Leid zu. Vor zwei Tagen bin ich angerufen worden aus meiner alten Gemeinde. Ein guter Freund von mir ist jetzt austherapiert. Ja, ist so. Und dann denken wir, okay, das ist es nicht, also ist es das Zweite. Gott lässt einfach alles laufen, alles passieren. Alles Böse, alles Leid darf einfach seinen Weg so nehmen, darf sich austoben. Und die Bibel sagt uns, nein, so ist es nicht. Wäre das so, würde Gott einfach alles Böse und alles Leid geschehen lassen. Diese Welt wäre schon längst im Leid untergegangen, ersoffen, wie bei einer Überschwemmung Land überschwemmt wird. So wäre die Welt untergegangen im Bösen und im Leid. Gott ist nicht wie Eltern, die ihren Kindern alles durchgehen lassen. Oder wie eine Polizei, die einen Stadtteil einfach aufgegeben hat. Da gehen wir gar nicht mehr rein. Nein. Die Bibel sagt, Gott lässt Leid zu und Böses zu, ja. Aber er begrenzt es. Er begrenzt das Leid und das Böse. Und zwar bis heute. Gott begrenzt das Leid. Das heißt erstens, Gott verhindert viel Leid. Vieles lässt er gar nicht erst zu. Zweitens, Gott begrenzt das Leid, er setzt dem Leid eine Grenze, dem Bösen so hierhin und nicht weiter, jetzt ist Schluss. Und drittens, er lässt sogar aus Schlechtem Gutes entstehen. Wir sehen das zum Beispiel hier im Psalm 7. Das ist ein Gebet, das David betet, als er wirklich unter Druck steht. Da will ihm jemand ans Leben. Da will ihm jemand nicht nur irgendwie sein Geld wegnehmen oder ihm irgendwie den Platz streitig machen, er will ihn töten. Und David betet, Herr, mein Gott, ich flüchte mich zu dir, hilf mir vor allen Verfolgern und rette mich, damit mir niemand wie ein Löwe das Leben raubt, mich zerreißt und keiner da ist, der mich rettet. Also David bittet Gott, dass er das Leid verhindert, dass er es nicht geschehen lässt. Das ist das eine. Aber David erinnert sich dann im Laufe des Gebets auch daran, dass Gott nicht nur Leid verhindert, sondern dass er dem Bösen eine Grenze setzt. Bis hier und nicht weiter. Ich lese mal weiter. Wenn der Frevler sein Schwert wieder schärft, seinen Bogen spannt und zielt, dann rüstet er tödliche Waffen gegen sich selbst. Bereitet sich selbst glühende Pfeile. Er hat Böses im Sinn, er geht schwanger mit Unheil und Tücke gebiert er. Er gräbt ein Loch, er schaufelt es aus, doch er stürzt in die Grube, die er selbst gemacht hat. Seine Untat kommt auf sein eigenes Haupt, seine Gewalttat fällt auf seinen Scheitel zurück. Mit anderen Worten, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Oder das hat was mit Gott zu tun, sagt David hier. Gott hat damit zu tun, dass Böse, die Böses planen, dass es auf sie selber zurückfällt, dass es oft genug genauso passiert, dass der Böse in seine eigene Falle tappt, dass er in seiner eigenen Bosheit geschädigt wird, vielleicht sogar zugrunde geht. Gott setzt dem Bösen Grenzen, auch dem Leid. Das steht zum Beispiel im 1. Korintherbrief. 10, Vers 13. Da habe ich jetzt hier nicht drin, müsst ihr zuhören. Da sagt Paulus, noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Und Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch in der Versuchung einen Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. Hier geht es um Versuchungen, Prüfungen. Leid gehört auch dazu. Paulus sagt, bisher habt ihr keine Prüfung erlebt, die über eure Kraft hinausgeht. Und er sagt, Gott ist treu, das wird auch in Zukunft so sein. Gott begrenzt das Leid, das Schwere. Er begrenzt es so, dass ihr es ertragen könnt. Ja, er wird euch sogar einen Ausweg schaffen, den ihr gehen könnt, den du gehen kannst. Das ist ein Vers, mit dem ich schon lange lebe und den wir als Familie schon oft erlebt haben. Ja, es passiert manchmal Schwieriges, aber Gott begrenzt es. Gott weiß, was er uns zumuten kann. Und ich denke manchmal, in unserem Fall weiß er, dass er uns nicht ganz so viel zumuten kann. Und das glaube ich und bete ich auch für meinen Freund, der jetzt gerade nach menschlichem Ermessen jetzt im Sterben liegt, weil er austherapiert ist. Dass Gott auch da für ihn und seine Kinder und seine Familie das so macht, dass sie es ertragen können, dass es nicht zu schwer wird. Also Gott begrenzt das Böse Er lässt einiges geschehen, ja. Anderes verhindert er ganz. Und bei anderem, da setzt er eine Grenze bis hierhin. Und jetzt ist Schluss, jetzt ist genug. Und er kann sogar aus Bösem Gutes entstehen lassen. Das sehen wir an Jesus, ne? Die Menschen wollten das Böse. Es ist was Gutes daraus entstanden. Gott ist gegenwärtig in dieser Welt. Viel gegenwärtiger, viel präsenter, als wir das oft denken, als oft wir das oft wahrnehmen. Ich mach's mal zum Schluss in zwei Vergleichen fest. Wenn ihr spazieren geht, dann trefft ihr andere Spaziergänger. Bei mir geht das Gespräch natürlich oft, ach, wir sind neu zugezogen, was machen Sie denn? Ah ja, Pastor. Ja, ich bin ja auch gläubig, aber ich gehe nicht so in die Kirche. Ich gehe lieber draußen in die Natur, da erlebe ich Gott. Das sagen Menschen. Und ich würde sagen, sie haben recht. Ja, in der Schöpfung ist Gott der Schöpfer erkennbar. Da ist er gegenwärtig als der Erhalter, als der Pfleger dieser Schöpfung. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, willst du nur einen kleinen Mini-Einblick in die Schönheit Gottes haben? Gibst du dich damit zufrieden? Weil die volle Schönheit Gottes, die volle Größe seiner Liebe, die wird sichtbar in Jesus. Das ist mein Impuls, den ich immer wieder gebe. Mensch, der Gott, den du hier siehst, der hat sich in Jesus gezeigt. Such ihn da und finde ihn da. Finde da viel mehr von ihm, als du hier in Wald und Heide siehst. Und geh weiter in Wald und Heide. Natürlich. Vielleicht bist du eher auf der anderen Seite. Du sagst, natürlich, Gott in Jesus, auf jeden Fall. Und dann will ich dir sagen, der Gott, den du in Jesus kennst, mit dem du lebst, der ist gegenwärtig in dieser Welt. Der ist am Werk in dieser Welt. Viel präsenter, als du bisher denkst. Er ist der Erhalter dieser Schöpfung. Er ist der Begrenzer des Bösen und des Leides. Also wenn du morgen zur Arbeit gehst, wie früh auch immer du raus musst, du gehst da nicht, ziehst da nicht los in eine gottlose Welt, eine dunkle, kalte, gottlose Welt, wo Gott nichts mehr tut. Nein, du gehst in eine Welt, in der Gott gegenwärtig ist, als der Schöpfer, als der Erhalter, als der Begrenzer des Bösen. Und vielleicht besteht dein Beruf sogar darin, da mit Gott zusammenzuarbeiten, die Welt zu erhalten, Gesundheit zu erhalten, böses Leid zu lindern, zu begrenzen. Gott ist am Werk in dieser Welt. Denk daran, wenn du ins Werk gehst in dieser Welt. Gott ist gegenwärtig. Er ist viel gegenwärtiger, als du denkst. Lass uns das mehr und mehr entdecken. Glauben und sehen. Amen. Gott ist gegenwärtig.
Jetzt machen wir was ganz Neues. Wir versuchen etwas. Wir wollen beten. Das ist nicht neu. Aber die Art, wie wir gemeinsam beten, versuchen wir jetzt mal, unsere technischen Möglichkeiten einzusetzen. Ich würde euch einfach mal bitten, schaltet mal einfach eure Handys so weit an, dass der Flugmodus ausgeschaltet ist und dass ihr im Prinzip erreichbar seid für Freunde. So, meiner ist jetzt raus. Ich schreibe mal hier meine Telefonnummer auf. 0171202 und viermal die 4. Die kann man eigentlich sich auch so gut merken. Ist total einfach. Als ich heute Morgen mir diese Gedanken machte, wie können wir gemeinsam beten, fand ich diese Tafel wirklich auch total toll, weil die ist noch bestückt von dem Staat. Vielleicht erinnert ihr euch, als wir unsere Kinder in die Schule geschickt haben, die Erstklässler, und unsere Jugend irgendwo ins Gymnasium und ins Abitur, die Symbole, ich finde es auch klasse, sich daran zu erinnern, dass die Gottesdienste auch wertvoll sind, dass es hängen bleibt hier. Wenn der Kopf raucht, die Gießkanne, wissen wir noch, ne? Oder hier, dass der Funke überspringt. Ganz besonders fand ich das toll. Neue Freunde finden. Neue Freunde finden, das ist auch so ein Ding hier im Handy ganz oft. WhatsApp, Instagram, Telegram, was auch immer. Ich glaube, ich habe alles mittlerweile. Ich habe mich zu allem überreden lassen und nutze das auch. Und ich habe tatsächlich einige Freunde. Ich habe, wer hat meinen Status gelesen? Julia, schreibst du mal einen Status mal an die Wand? Kannst du das mal machen? Ich habe einfach vor dem Gottesdienst geschrieben, wir beten gemeinsam. Sende mir dein Gebetsanliegen bis 11.30 Uhr. Gottesdienst der RWG Hahnstedt. Ich habe es mal probiert. Und ihr werdet das nicht glauben, tatsächlich hat mir einer ein Gebetsanliegen geschickt. Es reicht mir auch völlig ganz. Ein Mensch schickt mir ein Gebetsanliegen. Das finde ich toll. It works. Und ich möchte euch einfach mitnehmen, gemeinsam zu beten. Ich möchte zuerst beten auch für den Freund von Jonathan. Auch das hört ich jetzt. Ja, austherapiert, was bedeutet das, lieber Gott? Sei du bei ihm in seiner Not und nimm ihn in deine Arme und trage ihn durch die Zeit. So, mein Gebetsanliegen, was an mich herangetragen wurde. Bitte seid achtsam miteinander. Und lenke die Gefühle der Menschen. Ja, dafür bitte ich dich, lieber Gott. Ich möchte dich auch tatsächlich bitten für unsere Stallgemeinschaft, dass du in diesem Chaos Frieden lässt und dass du uns die nötige Kraft, Energie und die Werkstoffe bringst, die wir brauchen, um den Stall neu aufzubauen. Wer möchte, kann mir gerne per WhatsApp ein Gebetsanliegen schicken. Bitte schenke uns in der Gemeinde wieder ein fröhliches Miteinander. Ja, lieber Gott, in Liebe miteinander umgehen. Schenk uns dazu die Kraft, die Einsicht. Gib uns dazu alles, was nötig ist. Und ja, trag uns durch die Zeit. Die moderne Technik wird uns immer mehr so ein bisschen begleiten. Nutzt auch dieses Medium, für Menschen anzusprechen, für Jesus unterwegs zu sein. Ich möchte... Ah, Brigitte, tippst du noch? Nee, doch nicht. Gut. Dann möchte ich gerne diese Gebetsgemeinschaft, auch die virtuelle, denn die Nachricht, die ich bekommen habe, wo wir für die Achtsamkeit gebetet haben, kam aus Klecken zum Beispiel. Ja, wir verbinden uns mit der Welt, weltweit mit diesen Dingen. Nutzt das auch, Jesus mit in diese Welt zu nehmen und an ihn zu erinnern. Ich bete das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns in der Versuchung und erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören noch ein Lied, Waymaker. Wollt ihr uns vortragen, ne? Ja, wer ist der, der den Weg macht uns? Der liebe Gott und ja, Jesus Christus. Und danach spricht Jonathan uns den Segen zu.
Amen. Ganz vielen Dank euch. Ja, das ist wahr. Das ist unser Gott, an den wir glauben. Er ist am Werk, auch wenn wir es nicht sehen, auch wenn wir es mal nicht fühlen. Er wirkt, auch heute am Sonntag, auch heute. Und ich lade euch ein, ich wünsche euch, dass ihr heute ruhen könnt, dass ihr heute mal Pause machen könnt, im Wissen, weil ja Gott nicht Pause macht, weil Gott wirkt, weil Gott segnet, Gott erhält. Und vielleicht könnt ihr das genießen, was Gott in dieser Welt schenkt, heute auf eure Weise, wie es passt. Und morgen geht ihr in die Welt, wo Gott auch am Werk ist. Und dafür möchte ich euch Gottes Segen zusprechen. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Der Herr ist treu, er wird es tun. Amen. Wie gesagt, einen gesegneten Sonntag euch. Wir machen jetzt hinten die Türen auf und wir bitten euch in Ruhe, aber in gewisser Zügigkeit hinten raus das Gebäude zu verlassen. Danke für eure Spenden und Gott segne euch. Gott mit euch.